bin im Südural geboren, in einem kleinen Dorf, Podolsk, Gebiet Orenburg. Es sind da endlose Steppe, 3 Kilometer vom Dorf war ein Fluss, der hieß Tok. Also den halben Sommer haben wir immer an dem Fluss verbracht, waren Schokoladenbrunnen eingebrannt und konnten sehr schnell und früh schwimmen. Ich glaube, ich habe mit 10 gelernt, den Fluss zu überqueren. Und es war eigentlich schön da, in der Natur aufgewachsen, mit Tieren, Haustieren. Und besonders mochte ich Blumen. Ich war immer für die Blumen zuständig. In den deutschen Vorgärten gab es immer viel Blumen. Und als ich nach Deutschland kam, dann habe ich mich irgendwie gefreut, dass das eigentlich so eine Tradition von hier stammend auch rübergebracht worden ist. Bei den Russen gab es nicht solche gepflegten Vorgärten. Da konnte man manchmal auch so ziemlich hochgewachsenes Gras. Aber die Deutschen, die waren ewig am Arbeiten und hatten sehr gepflegte Gärten. Und wir hatten auch einen sehr guten Obstgarten. Im Winter gab es sehr viel Schnee und im Oktober begann es dann zu schneien. Und dann war das so bis April ungefähr, gab es Schnee. Und vielleicht, weil ich klein war, damals kam mir das immer vor, dass die Schneedünen Meter hoch sind. Wir haben im Schnee so richtige Tunnels gegraben, vom Haus zu der Sommerküche zum Beispiel, wo die Kartoffeln dann da im Keller waren, aber auch so Puppenhäuser im Schnee gegraben im Winter oder Schlittschuhen und Ski gelaufen. Aber manchmal war es natürlich sehr kalt, bis 35 Grad, minus 35. Und dann durften wir zu Hause bleiben, dann hatten wir frostfrei. In der Kolchose sozusagen, da waren 5 deutsche Dörfer und ein baschkirisches. Baschkiren, das ist so eine Nationalität, da gibt es eine autonome Republik, auch im Ural, Baschkirien. Und bei den Baschkiren haben unsere Vorfahren dann das Land auch gepachtet, für 99 Jahre hieß es damals. Und als ich ausgewandert bin nach Deutschland, das war dann ein Jahr später, wurde 100 Jahre dieser Ansiedlung gefeiert. Und meine Schulfreundin, die hat einen großen Chor geleitet und die haben da gefeiert und haben sogar so eine Medaille für 100 Jahre von diesen deutschen Ansiedlungen da im Südural gefeiert. Aber dann später ist sie auch schon hergekommen. Wir haben im Dorf eigentlich Plattdeutsch gesprochen. Das ist das norddeutsche Platt, das auch so erhalten worden ist. Das ist nur so eine Sprache aus der Konservenbüchse, die ist 200 Jahre hat, die sich nicht entwickelt, so wie die mitgebracht wurde oder vielleicht ein bisschen mit russischen Vokabeln vermengt. Und jetzt wird dasselbe Platt noch jetzt mit hochdeutschen Begriffen sozusagen bereichert. Die Leute, die herkommen, wenn die nicht so gut Deutsch können und nicht Russisch sprechen wollen, dann reden die platt. Ich bin 53 geboren, in diesem Jahr ist Stalin gestorben. Dann ist es ein bisschen alles lockerer in der Khrushchev-Zeit geworden. Aber man muss nicht vergessen, dass das Land während des Krieges, des Zweiten Weltkrieges gelitten hat, dass fast in jeder russischen Familie jemand ums Leben gekommen ist. Damals sagte man 22 Millionen Opfer in diesem Krieg. Und deshalb war die Beziehung zwischen Russen und Deutschen gar nicht gut. Also ich meine, auf Nachbarschaftsebene war das vielleicht nicht so, aber die offizielle Propaganda, diese Filme, da gab es wahnsinnig viele Filme über Krieg und da waren ja die Deutschen immer die Gegner. Bis in die 60er Jahren gab es ein Verbot für Russlanddeutschen zu studieren. Und die waren ja während des Krieges vertrieben nach Kasachstan, Sibirien. Und unser Dorf ist davon halb verschont geblieben, weil das schon ziemlich in der Nähe von Kasachstan ist. Aber die Männer, die mussten ja auch alle nach Sibirien. Und die Hälfte waren schon vor dem Krieg umgebracht worden in der Stalinszeit, die Ältere. Und die Jungs, mein Vater war noch 15, als er nach Sibirien musste. Und aus einem Dorf. Da ist jeder Dritte gestorben in dem ersten Winter vor Kälte und Hunger. Und die hatten auch viel Angst, viel darüber zu erzählen, weil früher war das alles, jedes Wort, das zu viel gesagt war, das konnte das Leben kosten. In Podolsk gab es nur eine Grundschule und im Nachbardorf war dann die Mittelschule. Und so bewusst die deutsche Sprache zu lieben, die hochdeutsche Sprache, das haben wir wahrscheinlich dank unserem Lehrer, der hieß Jakov Jakovlich. Bei den Russen wird der Name und Vatersname genannt. Und das war in der 7. Klasse. Dann kam dieser neue, junge Lehrer zu uns und der hat mit uns deutsches Theater gemacht. Wir hatten eigentlich Deutsch als Muttersprache. Das wurde Anfang der 60er Jahre erlaubt. Und das bedeutete, dass wir Deutsch hatten 2-mal pro Woche seit der 2. Klasse. Und in der 10. Klasse haben wir Schiller und Goethe schon im Original gelesen, die Räuber, Faust, Auszüge natürlich. Wir haben noch vieles auswendig gelernt und der Lehrer war super. Wir mochten ihn sehr. Und da habe ich auch mein erstes deutsches Gedicht geschrieben. Und das war irgendwas über den russischen Winter. Nach der Mittelschule bin ich dann erst nach Moskau gefahren. Ich wollte erst an der Moskau-Uni studieren. Dann habe ich mir das anders überlegt, weil da war der Wettbewerb sehr groß. Da waren 11 Kandidaten für einen Platz. Und ich hatte eigentlich sehr gute Noten, hatte dann auch so Fernkurse 2 Jahre belegt und war extra eingeladen. Aber dann hatte ich doch irgendwie Angst bekommen und bin 3 Tage vor den Prüfungen, da gab es ja Aufnahmeprüfungen, habe ich dann mich doch entschlossen, lieber in Orenburg zu studieren, habe alles glänzend bestanden und habe das später auch bereut, dass ich dann doch nicht durchgehalten habe. Aber wir waren mit meiner Schulfreundin zusammen und die hat nur geheult, weil ihr Freund in einer anderen Stadt studieren wollte. Sie haben sich unterwegs getrennt, als wir nach Moskau fuhren. Naja, dann ist sie noch früher abgehauen, dann war ich ganz alleine da geblieben und habe mich da irgendwie ein bisschen verloren gefühlt in Moskau, ja. Ich war 17 damals, weil in Russland gab es ja damals die Mittelschule, 10 Klasse, und danach konnte man studieren. Ich habe russische Sprache und Literatur und Geschichte studiert. Ich war 21, als ich geheiratet habe, und meine Schulfreundinnen und zwei, die haben sogar mit 18 schon geheiratet. Da hat man eigentlich irgendwie früher geheiratet. Und wenn die Jungs, die mussten 2 Jahre Wehrdienst machen, die kamen mit 20 und 21 haben die meisten dann auch schon fast geheiratet. Verhütungsmittel gab es ja da nicht und deshalb wahrscheinlich ist das auch so einfach so gewesen da. Und ich habe meinen Schulkameraden geheiratet, aber das war keine sehr glückliche Ehe. Der hat sehr getrunken, obwohl das unter den Deutschen nicht so üblich war, aber es gab auch unter den Deutschen ab und zu mal Alkoholiker und sein Vater war ein Alkoholiker. Und meine Eltern waren eigentlich dagegen, dass ich ihn heirate, aus diesem Grunde. Und ich habe gesagt, er kann ja nicht die Verantwortung für seinen Vater tragen. Das war ein sehr begabter Schreiner und in Russland wurde ja jede Tür und jedes Fenster, das gemacht wurde, außer den Dienstzeiten mit einer Flasche Wodka bezahlt. Und so ist sein Vater zu Alkoholiker geworden. Und er ist auch schwach gewesen. Und irgendwann habe ich das einfach nicht ausgehalten, habe mich scheiden lassen. Und meine Eltern, die wollten immer nach Deutschland. Das war ein Traum von meinem Vater. Wahrscheinlich auch, weil die Schwester von seiner Mutter dann aus Kanada solche tolle Briefe geschrieben haben und Fotos, als es erst erlaubt wurde in den 60er Jahren, wo die so wie richtige Damen aussahen, tolle Kleider und so weiter. Vielleicht war das ein Traum, weil er wollte so gerne, dass wir studieren, dass wir es leichter haben als er in seinem Leben. Er hat ein sehr schweres Leben gehabt, hat immer sehr viel gearbeitet. Ja, und in den 70er Jahren, da begann sehr langsam, begann diese Auswanderung der Deutschen nach Deutschland. Und das waren die ersten, die dann ausgereist wurden. Man hat nur davon gehört. Aber mein Vater wollte unbedingt auch weg. Und ich musste als junge Lehrerin erleben, dass im Kulturhaus die ganze Schule, alle Schüler, alle Lehrer mussten dahin. Und dann waren da 13 Ausreisewillige, die dann sozusagen auf Befehl moralisch verurteilt wurden. Mein Vater war da auch unter diesen Leuten, weil die einen Ausreiseantrag gestellt hatten. Und das war damals gleich Verrat, Heimatsverrat. Und wer das illegal machte, der hat 5 Jahre Gefängnis bekommen. Aber auch einfach diesen Wunsch zu äußern, das war gefährlich. Man konnte seine Arbeit verlieren und so weiter. Als mein Vater zum Beispiel ein Zeugnis von meiner jüngsten Schwester haben wollte, von einem Schuldirektor, der hat erst gesagt, wir geben solche Zeugnisse nicht. Wozu brauchen Sie denn? Für die Ausreise schon gar nicht. Und dann ist meinem Vater die Geduld geplatzt und er hat ihn beschimpft. Und dann wurde er für 2 Wochen ins Gefängnis gesteckt. Naja, der musste dann Straßen kehren und solche Sachen. Ja, das war einerseits erniedrigend, andererseits hat er sich später sehr damit gebrüstet, ja, dass er nicht Angst gehabt hat, das zu sagen. Er hat 10 Jahre gekämpft, bis er diese Ausreisegenehmigung bekommen hat. Also in den Kaukasus sind wir eigentlich umgezogen, weil im Kaukasus war die Möglichkeit auszuwandern damals besser. Aber das war damit verbunden, dass da im Kaukasus auch ziemlich korrupte Funktionäre waren, als wir da hinkamen. Ich hatte mich gerade von meinem Mann scheiden lassen und deshalb bin ich mit dem Rest der Familie mitgefahren, weil ich geschieden war. Dann musste ich aber meinen Eltern wieder leben. Das war die Wohnungsnot war so groß. Ich habe da 15 Jahre in einer Warteliste gestanden auf eine eigene Wohnung und habe gerade vor meiner Ausreise, dann wäre ich soweit gewesen. Es hat leider nicht geklappt. Als ich mich scheiden ließ, dann hatte ich einen 3-jährigen Sohn, den ich dann auch in den Kaukasus mitgenommen habe. Der ist praktisch mit mir überall mitgewandert. Und als wir nach Deutschland kamen, war er 13. Wir haben 11 Jahre im Kaukasus gelebt. Ich habe mich sofort in den Kaukasus verliebt. Das ist so eine schöne Gegend. Da sind die Berge, das ist nicht so platt wie im Südural alles. Obwohl die blühende Steppe ist auch sehr schön. Aber diese Berge, diese Bergflüsse und Wasserfälle. Ich habe da extra einen Reisekurs absolviert, einfach um in meiner Freizeit am Wochenende in die Berge zu fahren als Reisebegleiterin. Und das war sehr schön. Man muss ja von etwas leben. Und ich habe sofort eine Stelle auf der Schule gefunden. Mein Vater hat bei der Eisenbahn eine Stelle gefunden. Die Mutter war zu Hause, weil nach russischen Gesetzen dürften Frauen, die 5 Kinder hatten, und meine Mutter hatte 6, die durften mit 50 in Rente gehen. Und sie hat dann die Familie versorgt. Mein Sohn war bei ihr, und deshalb konnte ich arbeiten gehen. Später habe ich dann noch ein Fernstudium als Bibliothekarin gemacht. Das war eigentlich mein Wunsch. Ich war gerne Lehrerin, aber dieser Beruf, der fordert den ganzen Menschen die ganze Zeit. Und bis spät in die Nacht musste man immer Hefte korrigieren, manchmal bis 120 Hefte. Als mein Sohn geboren wurde, dann hat er bis 2 Uhr nachts nicht geschlafen. Meine Mutter sagte immer, der hat deinen Tagesablauf. Du bist immer so spät zu Bett gegangen. Aber ich musste irgendwann das alles erledigen. Und dann wollte ich einen ruhigeren Beruf, dass ich doch bei den Büchern bleibe, irgendwie bei der Literatur, aber auch selber schreiben kann. Ja, ich kann mich ganz genau erinnern, wie ich es erfahren habe, dass mein Vater diese Erlaubnis bekommen hat. Der ist öfters bei der KGB gewesen und die haben immer wieder ihm das versucht auszureden und es gab immer wieder Absagen. Und ich weiß, es war im September 88, ich ging über die Hauptstraße in Prachladny nach der Schule mit 2 Schülerinnen, die waren sehr anhänglich, die haben mich begleitet. Ich glaube, ich hatte noch Blumen in den Händen. Und plötzlich treffe ich meine Schwester, die da in der Nähe arbeitet, und die hat gesagt, wir haben die Erlaubnis bekommen. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Das kann gar nicht sein, weil es nicht sein kann, weil das so viel, so 10 Jahre immer verboten, ja, und plötzlich ist das wahr. Naja, und mein Vater und meine Mutter und die 3 jüngste Schwester, die haben dann innerhalb von einem Monat, haben die dann die Koffer gepackt und waren weg. Ich hatte für mich diese Entscheidung noch nicht getroffen, obwohl ich in dieser Erlaubnis auch drin war. Aber weil ich geschieden war, musste ich unbedingt eine extra Erlaubnis von meinem Mann haben, um das Kind außerhalb des Landes zu bringen. Und mein Vater war einfach zu ungeduldig und ich hatte für mich, innerlich hatte ich diese Frage noch gar nicht mit Ja beantwortet, weil ich habe immer nicht geglaubt, dass es überhaupt passieren wird. Und da waren die Eltern weg und ich bin dann in das alte Häuschen, das war so ein russisches kleines Häuschen mit 2 Zimmerlein, bei meinem Bruder auf dem Hof eingezogen. Aber dann wusste ich schon, dass ich auch im nächsten Jahr fahren werde. Mein Bruder sagte, ich fahre auch. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wir wollten, dass die Eltern erstmal sich hier ein bisschen umschauen, einleben. Und ein Jahr später sind wir dann auch ausgereist. Ich war damals 36. Das musste wahrscheinlich so sein, dass ich ausreise, weil gerade in dieser Zeit war es plötzlich, das war die Perestroika-Zeit, dann war es plötzlich sehr ein bisschen einfacher für die Deutschen geworden, auszureisen. Aber das war nicht das. Das Wichtigste in der Perestroika-Zeit, was mich überhaupt zu dieser Ausreise bewegt hat, das war, dass alles offener wurde, dass viele Fragen, auch politische Fragen, offen diskutiert wurden. Und man hat festgestellt, dass man so belogen und betrogen wurde. Mein Vater hat dann die letzten Jahre sehr viel erzählt darüber, wie es in der Arbeitsarmee war, wie viele seine Kameraden gestorben waren, wie man sie als Deutsche behandelt hat während des Krieges, wo das Leben von einem Deutschen überhaupt nichts wert war. Und auch später in der Kolchose, der sagte immer, wir waren Leibeigene des Staates. Und mein Vater, der war auch immer so dankbar, dass er diese Erlaubnis bekommen hat, dass er in Deutschland als Deutscher leben darf. Weil das war immer so, wenn wir hier fremd sind, dann wollen wir irgendwo zu Hause sein. Und er hat Deutschland überhaupt nicht kritisch gesehen. Überhaupt nicht kritisch. Er war so dankbar, dass er in diesem Land leben durfte. Bei mir war es ein bisschen anders. Eigentlich hatte ich auch lange Heimweh gehabt, weil meine Freunde da geblieben waren, all die Schüler. Ich habe sehr, sehr viel Post wiederum aus Russland bekommen, von meinen Schülern, Arbeitskollegen und wem auch immer. Und als ich im Sprachkurs hier war in Deutschland, dann habe ich eine Postkarte von einer meiner ehemaligen Schülerinnen bekommen, von den Kleinsten. Die war 10 Jahre alt und die hat geschrieben, Agnesa Erichovna, der Vatersname war Erich Erichovna, Vatersname auf Russisch. Kommen Sie doch bitte zurück, wir vermissen Sie so. Da habe ich geheult. Und meine Freundin sagte, ja, das kannst du jetzt vergessen, das wird es nicht mehr geben. Ich konnte die ersten Jahre noch gar nicht ruhig die Schüler sehen, wenn die zur Schule gingen. Die Tage vor meiner Ausreise waren ziemlich turbulent, weil ich hatte noch eine Abschiedsfeier hatte bei einer ehemaligen Schülerin, die in der Konditorei arbeitete. 7 Torten und Weintrauben, irgendwelche Obst und Früchte hatte ich da, so einen leichten Tisch mit Kaffee und Tee und Champagner. Also Abschied und sogar unsere Schuldirektorin, die ziemlich nationalistisch und patriotisch war, einen Monat vor meiner Ausreise hat sie mir gesagt, ich musste erst irgendwann bekannt geben, dass ich fahre. Ja, man sagt kapitalistisches Land und dass es da schlecht ist, aber das ist gut, hat sie gesagt. Und eine andere Lehrerin hat mir gesagt, eine Russin, hat mir gesagt, wenn ich könnte, würde ich auch aus diesem verlogenen Land auswandern. Ich würde eine Handvoll Erde von dem Grab meiner Mutter nehmen und würde ausreisen. Meiner Mutter habe ich auch so ein Medaillon mit Erde vom Grab ihrer Mutter mitgebracht nach Deutschland. Die waren zu schnell weggefahren und das habe ich dann getan. Und diese Frau, diese Lehrerin, meine Kollegin, eine ältere Kollegin, die sehr lieb zu mir war, die hat mir dann noch ein goldenes Kreuzchen mit einer Kette geschenkt und ne, so, also Glück gewünscht im neuen Leben. Wir sind in Düsseldorf gelandet mit dem Flugzeug. Mein Sohn war 13. Das erste Jahr ist besonders schwierig für meinen Sohn gewesen, weil er hatte Heimweh und konnte das alles nicht so richtig verstehen. Aber dann, ja, und ich musste dann hier nach Bonn in den Sprachkurs, erst bei den Eltern geblieben, weil ich nur so ein kleines Zimmer im Wohnheim bekommen hatte. Und ich bin immer fürs Wochenende bin ich dann gependelt ins Oberbergische Land, in der Nähe von Gummersbach lebten meine Eltern. Und eines Tages hat er mir gesagt, Mama, du kommst und fährst wieder. Und ich muss aber hier leben, hat er gesagt. Bitte sprich mit mir Deutsch, hat er gesagt. Weil ich so nach alter Gewohnheit mit ihm manchmal auch Russisch gesprochen habe. Er ist ja im Kaukasus aufgewachsen und da war ja die Umgebung Russisch. Und da wurde man komisch angeguckt, wenn man mal so unter sich Deutsch gesprochen hat, so wie ein Ausländer. Nach einem halben Jahr, dann habe ich in Bonn eine Wohnung bekommen. Als ich mit dem Sprachkurs fast zu Ende war, dann habe ich meinen Sohn hergenommen. Dann haben wir ein Dachgeschoss und eine Zwei-Zimmer-Wohnung bekommen. Er war ja, damals war er davon fasziniert, dass es hier einen McDonald's gibt und eine U-Bahn. Das war für ihn wichtig. Ja, er hatte ja sich die U-Bahn wahrscheinlich wie die Moskau-U-Bahn vorgestellt. Und die Moskau-U-Bahn, das ist ja ein Kunstwerk. Und die hat ihn so fasziniert, als wir in Moskau und Petersburg waren. Und er hat gedacht, das ist ja auch so eine schicke U-Bahn. Wir sind einfach ein bisschen anders alles. Kleiner, aber auch irgendwie fühlt man sich trotzdem hier sehr geborgen. So. Ich glaube, ich war ziemlich realistisch, als ich hier nach Deutschland kam, weil ich hatte ja schon einiges aus den Briefen von meinen Eltern gehört. Ich habe auch gehört, dass es Schwierigkeiten mit der Diplomanerkennung gibt, dass man Lehrer vielleicht nicht unbedingt hier braucht. Und das hat sich dann auch später irgendwie bestätigt. Aber als ich herkam, dann habe ich gedacht, ich habe ja immer gearbeitet. In 3 Monaten werde ich wieder arbeiten, dass ich Sprachprobleme habe. Ich dachte, die sind nicht so gering, ich verstehe doch alles. Aber ich habe mich ein bisschen so gefühlt wie ein kluger Hund, der alles versteht, aber nichts sagen kann. Ja, ich habe meinen fürchterlichen russischen Akzent gehört und das war schlimm. Also wenn man so Ansprüche an sich stellt und sich ständig kontrolliert, dann wird es nur schlimmer. Ich meine, ich habe auch viele Hemmungen gehabt. Ich war nicht ich, als ich kam von Anfang, weil meine Verwandte, die hatten sich schon eingelebt und die haben immer wieder irgendwie versucht, dann zu belehren. Eigentlich wollten die erklären, wie die Lebensbedingungen hier sind, was man, wo man aufpassen sollte. Und pass auf, sogar das Fenster kippen, das war ein Problem. Das Fenster ist teuer, das kann 700 D-Mark kosten, wenn es kaputt geht. Und dann, die hatten selber noch solche Ängste wahrscheinlich. Oder zu meinem Sohn haben die gesagt, Alex, pass auf, dass du ja nicht da irgendwo in einer Schlägerei verwickelt bist. Hier werden solche horrende Summen von Schmerzensgeld bezahlt und überhaupt darf es nicht laut sein in dieser Wohnung und also ganz ruhig und still und ja, und das war natürlich, naja, einerseits war man fasziniert von dieser Welt, das am meisten faszinierte mich, dass man hier so frei reisen kann. Ich war ein paar Monate hier und da habe ich einen ehemaligen Kollegen zufällig getroffen und der hat gesagt, hör mal, das gibt eine Busreise nach Holland, willst du nicht nach Holland mitfahren? Ich sage, ich habe ja keinen Ausweis. Nach Holland brauchst du keine extra Erlaubnis. Und dann, als wir nach Holland gefahren sind, das war eigentlich so eine Kaffeefahrt und wir sind ein bisschen über die Grenze da gefahren irgendwo. Und mich hat am meisten fasziniert, dass an der Grenze da irgendein Bütchen stand und ein Grenzbeamter so eine Bewegung mit der Hand gemacht hat, fahrt weiter, hat den Bus nicht mal angehalten. Ich habe gedacht, oh Gott. Und für meinen Sohn war das genauso. Wir sind mit meiner bekannten Lehrerin hier, eine Englischlehrerin, die Russisch lernen wollte. Und dann haben wir so Austausch mit ihr gemacht. Ich habe ihr Russisch beigebracht und sie mir und meinem Sohn Englisch. Und dann sind wir einmal nach Aachen gefahren und hat sie gesagt, weißt du, Alex, hier ist ganz in der Nähe, ist die Grenze. Sagt, da könnten wir bis dahin fahren. Natürlich, und das war genau so eine Autobahn wie die Deutschen, nichts Besonderes, genau dieselbe Häuser. Aber der war so stolz, dass er im Ausland gewesen war, noch weiter im Ausland. Und diese Reisefreiheit, das war für mich ein Stück von dieser großen Freiheit, von der ich geträumt hatte. Weil ich habe irgendwann begriffen, dass wir nicht nur belogen und betrogen wurden da von den Kommunisten, sondern auch, dass sie uns dieser Freiheit beraubt hatten. Man dürfte ja da einmal in 5 Jahren ein kapitalistisches Land ausreisen. Und das war gar nicht so einfach. Und wurde ständig kontrolliert danach, also ob man da irgendwelche verbotene Kontakte oder Briefwechsel oder noch was hatte. Und naja, als alleinstehende Frau mit einem Kind ist das wahrscheinlich nicht so einfach. Egal, wo man ankommt. Ich meine auch materiell und so. Aber das war wahrscheinlich nicht das Wichtigste. Also das war eine bewusste Entscheidung und ich habe erstmal geglaubt, dass es hier mehr Demokratie und Freiheit gibt. Das war für mich sehr wichtig. Da im Dorf ist es einfacher, Kontakte zu knüpfen, weil meine Eltern hatten ja da schon Kontakte. Und ich bin dann auch in eine Frauenschwimmgruppe sofort gegangen. Man wurde da natürlich als Fremde ein bisschen angesehen, aber trotzdem, weil es noch nicht so viele Russlanddeutsche da gab, wir waren da praktisch die Erste, haben wir viel Interesse und Aufregung geweckt. Und dann kam ich in diesem Sprachkurs und da habe ich meine Sprachhemmungen überwunden. Weil ich habe festgestellt, dass ich eigentlich ganz gut Deutsch kann, im Vergleich. Das alles ist immer so relativ, ja. Dass ich alles verstehe und die Grammatik war für mich auch nicht so problematisch. Ich hatte einfach nicht so viele Sprachübungen gehabt, weil im Kaukasus 11 Jahre war ja alles Russisch und ich habe auch russische Sprache unterrichtet. Obwohl ich schon gelesen habe in Deutsch. Und deshalb habe ich auch alles verstanden, aber man musste sich reinhören. Und was für mich verwirrend war, das waren diese Anglizismen, ja. Ich habe gedacht, das gibt nicht. Wieso kenne ich so viele deutsche Worte? Nee, bis ich erst festgestellt habe, dass es keine Deutsche sind, ja? Dass es Englische sind. Ein Jahr nach dem Sprachkurs habe ich dann von diesem Integrationsprojekt Ost-West-Kulturwerk gehört und habe mich da gemeldet in eine Schreibgruppe. Und dann habe ich festgestellt, dass es da noch andere Gruppen gibt. Und dann ein Jahr später war ich dann die einzige Aussiedlerin, die dann eine Frauengruppe geleitet hat. In den anderen Projekten waren alles bundesdeutsche Leiter. Nur ich habe mich da irgendwie so gemeldet. Das hat auch viel Spaß gemacht. Wir haben da über Frauenprobleme diskutiert. Da waren einheimische Frauen, also waschechte Bonnerinnen und auch Aussiedler. Und ich habe das immer irgendwie mit Literatur verbunden. Wir haben da zum Beispiel über die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern gesprochen. Und ich denke, das ist ein ewiges Problem und das ist überhaupt nicht abhängig von der Nationalität oder Herkunftsland. Das gibt es einfach. Und ich denke, diese Integrationsmaßnahmen, die jetzt immer wieder so gekürzt und gespart werden, die sind eigentlich sehr gut, weil man da gerade erstmal das Gefühl der Zugehörigkeit gewinnen kann und auch selber irgendwie aktiv von sich verwirklichen kann. Dank diesem Ost-West-Kulturwerk habe ich eigentlich Deutsch angefangen zu schreiben und ich habe nachher gedacht, kannst du vergessen, du kannst gar nicht so gut Deutsch und das ist einfach nicht möglich. Also die Sprache, das ist ja das Werkzeug und man muss es beherrschen, um zu schreiben. Meine Eltern sind in Hohnsheim, das ist ein kleines Dorf im Oberbergischen, gelandet sozusagen, Gemeinde Reishof, nicht weit von Gummersbach. Und die sind da gut aufgenommen worden und die haben auch Freunde gefunden. Meine Mutter, die hat immer sehr gerne genäht und hat durch ihre Änderungsschneiderei auch viele Leute kennengelernt. Der Vater, der hat zum Beispiel da Spenden für Kriegsgräber gesammelt. Der sagt, ich kenne das ganze Dorf besser als die, die da schon jahrelang leben. Und mein Vater ist leider jetzt vor 2 Jahren gestorben und die Mutter, die ist danach ganz depressiv geworden. Der hat überhaupt kein Lebensgefühl mehr. Die sind 53 Jahre zusammen gewesen und jetzt ist sie krank. Die kann nicht allein leben. Die ist zu sehr auf den Vater so eingestellt gewesen. Obwohl meine Schwester bei ihr ist und wir auch uns bemühen, so oft wie möglich sie besuchen. Mindestens 2-mal im Monat fahre ich am Wochenende dahin. Aber es ist sehr schwierig mit dir jetzt geworden. Ich glaube, ich habe 2 Heimat, weil ich 36 Jahre meines Lebens in Russland verbracht habe. Aber Deutschland, das war irgendwann ein Traumland und jetzt ist das die Realität. Und ich kann da 2 Beispiele geben. Ich war nach 5 Jahren in Deutschland, bin ich zu meiner Schwester nach Petersburg geflogen mit dem Flugzeug. Und habe das alles schön und gut gefunden. Und dass ich dann zurückfliegen musste, dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, so ein schweres Gefühl, so ein schwermütiges Gefühl, dass ich, als ob ich mich wieder entscheiden muss, ob ich dieses Land verlasse oder nicht. Ich saß schon im Flugzeug. Und trotzdem hatte ich das Gefühl. Und ich denke, die beste Medizin gegen Nostalgie ist einfach mal wieder nach Russland zu fliegen und sehen, wie es den Menschen da geht. Und ich war in einer sehr schwierigen Zeit. Das erste Mal nach 5 Jahren hatte ich endlich so viel Geld zusammengespart, dass ich dahin fliegen konnte. Und es war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Aber ich bin ja auch nicht in Petersburg aufgewachsen. Ich bin ja in einer anderen Region. Und ich muss dazu sagen, dass fast alle meine Klassenkameraden aus diesem deutschen Dorf, die sind jetzt in Deutschland und das sind meine Wurzeln. Und wir haben schon 2-mal Klassentreffen hier veranstaltet. Das sind 18 Personen. Und als ich dann mit diesem Flugzeug nach Frankfurt kam, kam ich aus dem Flugzeug und da war dieser Grenzschutz, der hat die Pässe kontrolliert. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich bin nach Hause gekommen. Ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen, wurde so freundlich begrüßt und als Deutscher hatte man keine Probleme. Die anderen wurden da vielleicht ein bisschen strenger kontrolliert. Und genauso ging es meinem Sohn, der war 13, als er herkam. Und mit 26 ist er dann nach Petersburg gegangen. Der hat ein Praktikumssemester in Petersburg gemacht, 6. Fernsehkanal, Nachrichten gefilmt für die Stadt Petersburg. Und ich war im Sommer, vor 2 Jahren war ich auch da. Habe ich abends um 7 Uhr immer seine Nachrichten gesehen. Manchmal war er auch sogar zu sehen, wie er ein Interview genommen hat und so. Und er kam dann erst im September nach Hause und er war fasziniert von dieser Stadt, vom Land. Und für mich war das sehr interessant, was er sagen wird. Ich dachte, er hat jetzt 13 Jahre in Russland gelebt und 13 in Deutschland. Und wie er dieses Land, wo er geboren ist, jetzt empfinden wird. Und er war fasziniert, er hat gesagt, oh, Petersburg, das ist was Besonderes, na, da gab es auch so viele kulturelle Angebote. Und er hat da Theaterbesuche gemacht, ist da über die Straßen gelaufen, wo Puschkin und Dostojewski gelaufen sind und die Häuser gesehen, wo die gelebt hatten. Er hatte natürlich einen Presseausweis und konnte auch in viele Veranstaltungen kostenlos rein, was auch nicht sehr unwichtig ist. Und war auch, bis jetzt ist er von der Gruppe Rammstein, die Gruppe, die hat da auch ein Konzert auf dem Stadion gehabt und der sagt, die Russen waren begeistert. Die haben so mitgesungen, dass man nicht mal alles hören könnte, was die selber gesungen hatte. Die haben mitgesungen, obwohl sie kein Deutsch können. Ja. Und er hat so viele Eindrücke gesammelt. Und als er dann mit der Fähre aus Petersburg nach Kiel kam, beziehungsweise er war noch unterwegs, und dann habe ich ihm angerufen, er hat ein Handy dabei. Und dann hat er gesagt, Mama, wir sind schon in deutschen Gewässern. Und er hat sich so gefreut, dass er doch nach Hause kommt, weil er, naja, sein Zuhause ist wahrscheinlich da, wo er die letzten Jahre gelebt hat. Und als er bei der Bundeswehr war, dann hat er auch einmal, das war für mich auch ein sehr wichtiger Moment, ich wollte eigentlich nicht, dass er zu der Bundeswehr geht, ich wollte, dass er lieber, also Zivi, er könnte damals, meine Schwester war in Kanada, er hatte da studiert und lebte da, er könnte da alternativen Dienst machen, aber er wollte das nicht wegen seiner Freundin, er wollte nicht so weit weg. Er hat sich für die Bundeswehr entschieden und er hat mir gesagt, er hätte da echte Kameradschaft gefunden und ein bisschen Ordnung gelernt, was auch nicht schlecht ist für einen Jungen, obwohl ich eine totale Pazifistin bin und ich denke, das ist eine überflüssige Institution. Naja, und eines Tages wollte er mir zeigen, wo er seinen Wehrdienst leistet und das ist hier 50 Kilometer von Bonn-Mechernich. Und das war auch so ein goldener Herbst. Und dann sind wir durch diese verschlafenen Dörfer gefahren. Und er hat gesagt, sieh dir das an. Guck mal, wie schön Deutschland ist. Und das hat mich so gefreut, dass er das selber gesagt hat. Das hat mich überzeugt, dass er doch sich hier heimisch fühlt.